Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 19.09.2007 ist Werner Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats senden wir für Sie die Esperanto-Welle auf MD Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer in Brandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer monatlichen Sendung Esperanto-Welle, die Sendung, die sich hauptsächlich immer mit einem einzigen Thema oder zwei Themen beschäftigt. Im Studio sind heute Werner Pfennig und Werner Levin. Und unser Thema heute, Werner, heißt wie? Wie heißt es?
Ja, eigentlich heißt das Verein Deutsche Sprache e.V. Nun fragt man sich, was bedeutet das? Dazu kommen wir dann später. Also das ist erst einmal das erste Thema. Verein Deutsche Sprache e.V. Ein Verein, der sich mit der Wahrung unserer Sprache beschäftigt.
Ja, Werner, ich glaube, du bist doch Mitglied des Vereins. Ja?
Ja, in diesem Verein bin ich seit vielen Jahren Mitglied. Nicht gerade Gründungsmitglied, aber doch schon seit vielen Jahren nach der Wende. Und ich habe mich immer sehr gefreut, wenn ich Ihre Materialien bekommen habe. Leider ist es nicht gelungen, eine Unterorganisation dieses Vereins in der Brandenburg und Umgebung zu gründen.
Sozusagen eine Ortsgruppe oder so?
Ja, so in der Art. Die sind ganz eigenartig organisiert, und zwar nach Postleitzahlen. Und wir gehören zu der Postleitzahl 17. Und da gibt es leider noch keinen Chef. Aha. Aber das ist nicht so wichtig. Das geht auch nicht darum.
Ja. Worum geht es denn heute speziell in unserer Sendung? Möchtest du über den Verein allgemein sprechen oder hast du auch spezielle Themen dabei?
Ja, wir werden einfach eine Zeitschrift, die der Verein herausgibt, Sprachnachrichten, mal durchgehen. Das ist die letzte. Und man müsste den Hörern erst einmal erklären, warum wir uns als Mitglieder des Esperanto-Vereins in Brandenburg nun eigentlich mit diesem Verein beschäftigen. Die Sache ist ganz einfach, Werner.
Und ja, ich könnte das auch so sagen. Ein Grundsatz, sozusagen ein philosophischer Grundsatz der Esperanto-Freunde, des Esperanto-Landes überhaupt ist, dass wir die Gleichberechtigung in aller Sprachen propagieren oder dafür sind und dafür eintreten und auch auf uns zu verhalten. Und zwar nach dem Grundsatz, lerne zuerst deine Muttersprache, lerne dann die Sprache deines Staates und danach eine internationale Sprache. Und da sagen wir, lerne Esperanto, weil es am einfachsten wäre. Und hast du dann noch einen anderen Grund?
Nein, einen anderen Grund nicht, aber wir sind nämlich genau in dieser Ebene, dass wir sagen, sprich die Sprache deines Volkes, deiner Umgebung. Das würde uns hier betreffen, dass man Plattdeutsch reden müsste, sollte. Und das hoffe ich, tun sehr viele von uns. Du bist da in Pommern oder bist du in Mecklenburg?
Ich bin in Pommern geboren.
Ein Pommer. Ja. Naja, aber hier sind wir ja in Mecklenburg. Und Sie legen ja sehr großen Wert auf diese regionalen Platt-Dialekte. Aber erst einmal sollte man als Norddeutscher Platt können. Wenn ich in Sorbien wohne, sollte ich Sorbisch können. Wenn ich in der dänischen Minderheit, dann Dänisch. Die zweite Ebene ist dann die Ebene des Staates. Und da kommen wir jetzt zu diesem Verein. Sprich Deutsch innerhalb von Deutschland. Und sprich hier nicht Türkisch und nicht Englisch und nicht sonst was, sondern die Sprache unseres Staates ist Deutsch. Und zwar von A bis Z, das heißt also von der Familie bis hoch in die höchsten Universitäten und bis hin in die Regierung und in die Wirtschaft. da gibt es nur eine einzige Sprache und das ist eben Deutsch. Und dafür setzen sich die Mitglieder dieses Vereins Deutsche Sprache ein und da sind wir der gleichen Meinung. Und das Letzte, was der Werner sagte, war, in der internationalen Verständigung oder Kommunikation, wie das heute heißt, da sollten wir eine neutrale internationale Sprache wählen und das darf also keine Sprache sein, die aus einem Volke kommt, nicht aus einer Nation kommt, weil diese ja dann die anderen verdrängt und überwuchert und das würde eine neutrale internationale Sprache nicht, weil ja dahinter nicht eine Wirtschaftsmacht steht beispielsweise.
Ja, Werner, bevor du jetzt weitere Ausführungen dazu machst, schlage ich mal vor, dass ich den Verein Deutsche Sprache mal ganz kurz vorstelle und zwar nur so, wie er in einem Lexikon, und zwar hier in dem virtuellen Lexikon Wikipedia aufgeführt ist. Das könnte ich mal machen, ja?
Ja, das wäre richtig.
Gut. Die schreiben also Verein Deutsche Sprache aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie. Der Verein Deutsche Sprache, kurz VDS genannt, ist ein deutscher Sprachverein mit Sitz in Dortmund. Er wurde am 12. November 1997 gegründet und hatte wohl einen anderen Vorläufer, glaube ich, ne? Und
ja,
zählt heute nach eigenen Angaben rund 27.500 Mitglieder in über 100 Ländern. Davon 13.900 in Deutschland, also Mitglieder. Der Vorsitzende des Vereins ist seit der Gründung der Dortmunder Wissenschaftler Walter Krämer. Stimmt das immer noch?
Ja, ja, das ist der Professor Krämer. Mhm. Der lehrt übrigens auch in den USA
und
ist seit langem der Chef dieses Vereins. Ja.
Ja. Geschichte und Vereinsziel schreibt weiter das Lexikon Wikipedia. Der Verein wurde 1997 als Verein zur Wahrung der deutschen Sprache gegründet und im April 2000 in Verein Deutsche Sprache umbenannt. Er trägt den Zweitnamen Bürger für die Erhaltung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas. Der Verein geht in erster Linie gegen Denglisch vor, lehnt aber die Übernahme von Fremdwörtern aus dem Englischen nicht gänzlich ab, sofern sie eine Lücke füllen. So bekannte der Vorsitzende Walter Krämer, ich selbst nutze in meinen Vorlesungen sogar dann englische Wörter, wenn es Deutsche dafür gibt, aber wenn die Englischen halt eben kürzer sind. Wenn es knackiger ist und eine Lücke füllt, dann habe ich keine Berührungsängste. So sind natürlich ist die Meinung eines Einzelnen, aber des Vorsitzenden.
Ja, er ist der Vorsitzende, aber trotzdem ein Mitglied und jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen und das ist auch in Ordnung.
Ja. Das heißt, er ist nicht generell streng und sagt, so geht's und nicht anders,
ja.
Sondern...
Es wird immer Übertreibungen geben.
Übertreibungen und Ausnahmen wird es immer geben, denn unsere Sprache ist im Laufe der Jahrtausende oder Jahrhunderte, lieber gesagt, ja doch auch von anderen beeinflusst worden, ebenso wie wir andere beeinflusst haben.
Und man muss wissen, in diesem Verein sind Bürger, die politisch nicht orientiert sind. Es gibt dort Sozialdemokraten, es gibt die Linken, es gibt die Christdemokraten, die Freien Demokraten, also alle Parteien in Deutschland sind dort in diesem Verein tätig. Aber auch andere Vereine, die also korrespondieren mit diesem Thema. Und das ist also eine ganz tolle Sache.
Ja, ja, ich habe noch zwei kurze Absätze.
Aber gerne, ja, natürlich.
Im Streit um die Rechtschreibreform nimmt der VDS eine neutrale Stellung ein. Trotzdem erscheint die Vereinszeitung Sprachnachrichten in alter Rechtschreibung. Im Netzauftritt wird hingegen eine Mischform verwendet. Wegen anhaltend unberücksichtigter Kritik, die sich vor allem am Führungsstil des Vereinsvorsitzenden Krämer entzündete, verließen Ende 2005 die Bautzner und auch später die Hannoversche Regionalgruppe den VDS und gründeten einen eigenen Sprachrettungsclub. Das ist natürlich hier zum Schluss mal gesagt, das ist hier die Ausführung des Lexikons aus dem Internet. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir schon die erste Musikpause machen.
Ja, das wäre toll und man wartet auch auf Musik und Erholung.
Por danza di la bambole, se sta schiero, pure reto da charmo, pure reto da charmo, pure solemo, alla supro, alla supro, alla supro, alla supro, almeno si, vai parito, vai parito, se vuoi. Parigi, Parigi, vai Parigi, Parigi, te vola fi, te vola fi, te vola fi. Tanto la pambo, tanto la pambo, tanto la pambo, tanto la pambo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere musikalische Zwischenpause in den Ausführungen zur Gesellschaft der deutschen oder Verein der deutschen Sprache, Sana. Aber du wolltest noch was zu der Musik sagen?
Ja, die Musik. Nun werden die Hörer ja fragen, ihr erzählt heute etwas über Deutsch, über den Verein Deutsche Sprache und ihr bringt Musik in Esperanto. Wie passt das zusammen? Ja, das hängt damit zusammen, dass wir einen Kontrast bieten wollen. Denn ich habe mit Schmerzen immer wieder festgestellt, dass sogar die norddeutschen Radiosender, wenn sie plattdeutsche Sendungen bringen, die ich sehr, sehr gerne höre, dass die Pausen in diesen plattdeutschen Sendungen grundsätzlich und ohne jede Ausnahme mit englischer Musik gefüllt wird. Ich persönlich halte das für sehr, sehr schlimm und für sehr geschmacklos. Aber wir wollen einfach mal das Gegenteil dazu bieten. Und bieten eben eine neutrale Sprache an als Pausenmusik. Ich wollte aber noch was sagen zum Verein Deutsche Sprache. Und da schreibt er in der letzten Ausgabe in seiner Zeitschrift, dieser Verein, dass uns die Nationalsprachen, also die Nachbarländer von Deutschland, etwas angehen hat mit der Strategie, in eigener Sache zu tun. Wir kümmern uns um das Deutsch, die anderen bitte um ihre eigene Sprache. Das heißt, und außerdem sollen die Deutschen aufhören, vor anderen auf die Knie zu fallen, sprachlich, politisch, selbst hier mit Anführungszeichen. Ein solcher Tunnelblick bekommt uns schlecht. Blicken wir doch über die Grenzen, finden wir Freunde bei deutschen Minderheiten in Schlesien, in Südtirol, im Elsass, sowie unter den Deutschlehrern vom Nordkap bis Neuseeland. Auf diese Weise sichern wir uns den Beifall derer, die längst unserer Meinung sind. Soweit aus der Zeitschrift Sprachnachrichten. Hier ist in ganz netter Weise dargestellt, worum es geht. Man darf also nicht sich zu sehr unterwürfig zeigen, was ja Deutschland seit Ende des Krieges praktiziert. Entweder dienen wir der einen Großmacht oder inzwischen einer anderen Großmacht und käme eine neue Großmacht, da würden wir uns der auch vor die Füße werfen. Das finden wir also sprachlich sehr, sehr schlimm, politisch und so weiter genauso. Aber hier geht es nur um die Sprache. Und interessanterweise, das hat der Werner gesagt, gibt es für den Verein Deutsche Sprache ein großes Echo außerhalb Deutschlands Grenzen. Und zwar deswegen, weil dort die Deutschlehrer sagen, endlich mal ein Verein, der es ernst meint mit der deutschen Sprache, wo wir Hilfe und Unterstützung und Anerkennung erhofft hatten von der deutschen Regierung, von den Goethe-Instituten, die bestehen auf Englisch im Ausland. Man muss sich das mal vorstellen, dass Deutschlehrer, die in allen möglichen Staaten der Welt ihre Pflicht tun und sehr mühevoll sicherlich, die denken nun, ist ja da ein deutscher Repräsentant. Nein, der verlangt, dass man mit ihm nur in Englisch spricht. Das ist also, naja, ich sag's mal behutsam, so etwas ist einfach Schwachsinn. Das würde also kein anderer Diplomat im Ausland tun. Oder Diplomatie, ich weiß nicht, wer das da angeordnet hat. Aber das ist schon recht komisch.
Ja, ich habe mich auch schon gewundert und habe mich aber allerdings auch gefreut, dass knapp die Hälfte aller Mitglieder des Vereins Deutsche Sprache ja im Ausland.
Ja, das ist interessant, ja. Weil die viel aufmerksamer mit ganz anderen Antennen, die Umwelt sprachlicherweise sondieren und ein ganz anderes Gefühl dafür haben.
Ja. Naja, Österreich und Schweiz gehören sie ja auch dazu, da werden sie ja auch einige da sein. Aber du hast eben schon aus der Vereinszeitung, wie heißt die,
Sprachnachrichten.
Sprachnachrichten zitiert. Das ist also, ist das eine wöchentliche, eine monatliche Zeitschrift des Vereins?
Ja, ich sag mal eine monatliche Zeitschrift. Ja, ja. Denn, monatliche Zeitschrift, denn der Verein ist ja nun nicht sehr groß und nicht sehr reich und alle Menschen, die etwas Gutes wollen, haben immer kein Geld, das ist ganz normal, nicht?
Ja. Das wollte ich den Hörern auch nicht vorenthalten, wenn ich schon etwas für den Verein gesagt habe, nochmal eine Institution, die ich auch gleich gefunden habe in diesem Lexikon Wikipedia, dass es eine Stiftung deutsche Sprache gibt. Das heißt also, da müssen reiche Leute oder weiß ich wer, vielleicht auch staatliche Stellen, eine Stiftung gegründet haben. Und diese Stiftung sitzt in Berlin und hat ähnliche Ziele wie der Verein. Sie unterstützt auch den Verein Deutsche Sprache. Und da stand auch noch dabei, dass diese Stiftung Deutsche Sprache in Berlin ein Haus der deutschen Sprache schaffen will, das eigentlich nur ein nicht ein besonderes, wollen wir sagen, Universitäts- oder ähnliches Gebäude sein soll, sondern ein geistiger Treffpunkt für interessierte Deutsche und ein Bürgerforum, um Probleme zur deutschen Sprache dort öffentlich zu diskutieren und zu behandeln und auch darüber sich zu informieren.
Ja, das ist natürlich interessant, dass seit einigen Jahren sich nicht nur der eine oder der andere Verein beschäftigt mit dem Problem Rettung der deutschen Sprache, sondern dass immer mehr Unwillen, auch in der Politik, was man also nicht erwartet eigentlich, denn die Politik ist immer hörig irgendjemanden, entweder der Wirtschaft oder anderen Kräften außerhalb unseres Landes, und dass selbst die nachdenklich werden, also wenn, das ist schon sehr viel. Ja, ich wollte nochmal zu Nationalsprachen kommen. Wir haben ja nun in Frankreich einen neuen Kaiser, einen neuen Präsidenten gewählt, übrigens ein Ungar, kommt aus der Kultur der Ungarn, aber ein überzeugter Franzose ohne jeden Zweifel. Und er hat Folgendes gesagt: Die sprachliche Vielfalt ist die Bedingung für kulturelle Vielfalt und für das Recht der Völker, über sich selbst zu verfügen. Sprache ist keine Ware und keine Technik. Und so weiter. Und er sagt dann weiter: Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass überall in Europa zwei Fremdsprachen gelehrt werden und gelernt werden. Das ist das einzige Mittel, um die Vorherrschaft des Englischen zu brechen. Ich trete auch dafür ein, dass die Regionalschulen, dass die Regionalsprachen in den Schulen unterrichtet werden. Frankreich hat ja verschiedene Sprachen in ihrem eigenen Lande. Das ist ja meistens gar nicht so bekannt. Das sind wir unseren Kindern schuldig, die französische Sprache zu fördern. Ich werde mich dafür schlagen, dass in den europäischen Institutionen, in der UNO, Französisch gesprochen wird. Frankreich, das ist eine Sprache. Das ist natürlich für deutsche Ohren ein wenig ungewöhnlich.
Ja, das ist natürlich im Gegensatz, also eigentlich propagiert er ja so eine ähnliche Strategie, wie für das Englische hier auch fast aufgestellt wird. Er möchte seine Sprache nach vorne bringen.
Ja, aber nein, wenn wir uns die Engländer angucken, wir kommen jetzt so ein bisschen vom Thema ab, das muss man wissen. Die Engländer, oder sagen wir mal die englischsprachigen Völker sagen, sehr offen, wir wollen unseren Studenten, unseren Schülern, unseren Menschen nicht zumuten, dass sie zum Erlernen fremder Sprachen 6 bis 8 Jahre vertrödeln, sondern sie sollen sich mit der Technik, mit ihren Studienobjekten in Englisch beschäftigen und so weiter. Das heißt auch übersetzt ins Deutsch, dass ihr alle anderen minderwertig seid, dass wir euch verachten, dass wir euch missachten und dass ihr gefälligst das zu akzeptieren habt. So brutal muss man das sagen. Und im Übrigen, in Frankreich gibt es eine Versicherung, mal so als Beispiel, wie das konkret dann aussieht, mit dem, was der Präsident versprochen hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das so sagen dürfen. Jedenfalls ist eine Versicherung, eine international tätige Versicherung. Und sie hat für ihre Vertretungen, die in Frankreich also arbeiten, nur englischsprachige Erklärungen. Und es passiert also, was passieren muss. Es gibt ein Gerichtsurteil, wenn die sich nicht sofort in allen ihren Ebenen, in allen ihren technischen Unterlagen, in all ihren Vordrucken nicht sofort auf Französisch umstellen, gibt es Ärger, gibt es Strafen, und zwar drastische.
Ja, ja, die Franzosen haben ja vor 2 oder 3 Jahren sogar ein Gesetz verabschiedet, ebenso meinetwegen zur Einhaltung des Französischen, haben also das Englische sozusagen in der Öffentlichkeit verboten.
Ja, ja. Und das ist auch ganz korrekt. Ja. Das hört sich nun wieder so rigoros an, aber man muss doch, das haben doch selbst Deutsche begriffen. Ja, ja. Deutsche begreifen sowieso nie etwas. Ich meine, deutsche Verantwortliche, Politiker, die haben begriffen, dass Menschen, die in unser Land kommen, die hier wohnen, also nicht Touristen, die kommen und gehen, die brauchen gar nichts. Die brauchen nicht ein Wort Deutsch können, auch sie sind da und freuen sich über unser Land. Nein, Menschen, die hier arbeiten und wohnen und Kinder kriegen wollen und die nicht hier geboren sind, ob sie nun aus der Türkei kommen, aus Afrika oder aus anderen Ländern, die müssen Deutsch können und lernen, ohne jegliche Frage. Und das selbst sogar, ich will nicht auf die Politik hier rumhacken, aber unsere schleimige, unterwürfige und meinungslose Art aufzutreten, hat sich hier nicht bezahlt gemacht. Und man wacht also auf und sagt, jawohl, in den Kindergärten, in den Schulen ist die erste Sprache Deutsch, auch auf den Schulhöfen. Es gibt dort große Konflikte zwischen den verschiedenen Einwandererländern und zumindest nicht, dass Deutsch nun die Probleme löst, aber erst einmal sprechen wir gemeinsam eine Sprache. Und das ist also das Thema auch dieses Vereins, über den wir heute reden.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind in der Sendung Esperanto-Welle aus dem Studio 1 von MB Radio 88,0 und wir machen die nächste Pause, um etwas, damit Sie sich etwas erholen können von unseren vielen Reden. Das ist der Titel Sur la Maro in Esperanto, auf dem Meer.
Sur la mar, regatel, en arbaro chen, sur la noche jazú, deserto la su, en un perre chazú, en un regolo blu, reden el arcino, sur la taboyo sea, el mio coro, Recha sur la dolor, tu pepe na sei, tristezza cai la me, sed mia coro, recha sur la dolor, tu pepe na sei, tristezza cai la me, sed mia mia coro, recha sur la dolor, tu pepe na sei, tristezza cai la me. En regen, reina tre, tu blanco la mente, en mano y de tirín, la parezco y de fin, dar pirati con mi, yo no lo sabí, hay oro en la ten, la ten el ser amén. Desde mi acoro, reina sur la dolor, tu mente la ten, tristeza trae la mente. Coro, reza sur la dolor, tu pepe la sei, tristezza cae la me, sed mia mia coro, reza sur la dolor, tu pepe la sei, tristezza cae la me.
Dana, was hast du noch so Interessantes in deiner Zeitung Sprachnachrichten?
Ja, Sprachnachrichten und Esperanto-Verein Neubrandenburg, wie passt das zusammen? Ganz einfach, wir als Verein Esperanto interessieren uns natürlich auch für Deutsch und in diesem Falle für einen ganz konkreten Verein. Hier ist eine Zeitschrift, die wir von diesem Verein erhalten und da schreiben sie zum Beispiel in einem Artikel Überschrift Englisch, wie es nur die Deutschen kennen. Es gibt also eine Menge von sogenannten Anglizismen in unserer Sprache, das ist also der Inhalt dieses Artikels, die so sich anhören oder anschauen wie Englisch, aber die ein Engländer überhaupt nicht versteht und nur den Deutschen das Gefühl geben, weltläufig zu sein. Und ganz lächerlich sind ja die Bezeichnungen auf den Bahnhöfen, da gibt es so viel englische Ausdrücke, da gibt es auch schon Beschwerden, dass man das also in Deutsch und in Englisch, aber dann bitte in einem richtigen, korrekten Englisch schreibt. Da würde also dieses Service Point, das versteht ein Engländer gar nicht, was das bedeutet. Damit macht man eine Auskunft. Da versteht er nur Bahnhof, steht hier der Engländer. Er versteht also gar nichts. Bei ihm heißt das ganz anders. Ein Wellnesshotel gibt es in Englisch überhaupt nicht. Und auch keine Bounty Farm. Und auch nicht Peeling. Alles das sind Erfindungen der Deutschen, um eben, damit das Schicke sich anhört. Und nun wissen aber weder die Deutschen noch die Briten, was das bedeutet. Dann fragen sie mal einen, was heißt das eigentlich? Immer gegenfragen. Was bitte übersetze mir doch dieses Wort?
Das geht in der Regel mit einem ganz normalen Wörterbuch nicht. Das habe ich nämlich schon versucht.
Ja,
da muss man schon ein sehr umfangreiches haben, weil ein ganz mittleres Wörterbuch ja nicht alle Bedeutungen eines Wortes nennt, sondern immer nur die wichtigsten. Und wenn ich da so ein englisches Wort lese und gehe zu meinem Wörterbuch,
ja,
dann bin ich abgeschmissen.
Also zurzeit gibt es etwa 10.000 solcher Begriffe. Wir nehmen ja nur einige aus der Zeitschrift. Aha. Das berühmteste ist ja dieses Handy. Darunter verstehen die Deutschen, oder sollen sie verstehen, das mobile Telefon, auch Esperanto Taschentelefon. Das versteht der Engländer auch nicht.
Nein.
Dann Handy heißt nichts weiter als handlich.
Ja, aber handlich oder geschickt oder so.
Oder so, ja. Mhm. Jedenfalls nicht Telefon.
Ja.
Telefon nennt er es ganz anders. Und auch die Alten, Smoking ist ein Anzug für Deutsche. Mhm. Hat aber mit dem Anzug nichts zu tun, sondern hat was mit Rauchen zu tun. Das ist schon ein bisschen älterer Natur. Das ist schon vor dem Essen. Also über 100 Jahre zurück. Aber selbst da hat man schon sowas nachgeäfft. Dümmlicherweise.
Vielleicht hatten die Engländer früher auch Raucherclubs und haben da so einen Anzug getragen.
Nein, man hat den Flak ausgezogen.
Ach so.
Die Männer zogen den Flak auf und aus und gingen in das Raucherzimmer und da hat man einen Smoking angezogen, also eine Art Hausjacke oder sowas, um den Rauch des Rauchens nicht mit in den Saal wiederzunehmen.
Ja, das habe ich mir sowas schon gedacht.
Ja, ja. Das ist das Smoking. Und das ist auch richtig so, nicht? Heute ist das Rauchen ja fast überall verboten. City. Was heißt das eigentlich, City? Der Deutsche versteht dann überhaupt darunter die Innenstadt, das Zentrum der Stadt. Das würde man im Englischen ganz anders ausdrücken, weil die da ein anderes Wort haben. Wir haben auch Begriffe für sozialen Schwerpunkt, dann nennt man das Intercity, Inner City, und das ist aber auch nicht so richtig. Ein Engländer versteht das nicht. Oder Mopping. Wir wissen nur alle, was Mopping ist, können es aber nicht erklären. Es gibt etwas, also so ein Phänomen, insbesondere auf der Arbeit, das ist Verdrängung, dass man also mit Mitarbeiter versucht auszuschalten und sie zu schikanieren durch Trickse, durch alle möglichen unsauberen Methoden. Das ist also Mopping, das gibt es auch in den Schulen und hat aber nichts, eigentlich das ist nichts Englisches. Ein interessantes Wort ist Slip. Auf Englisch heißt das nichts weiter als Damenunterrock. Slip. Der Deutsche denkt, das ist das englische Wort für Schlüpfer.
Ja.
Ist aber nicht. Ist falsch.
Ja.
Nicht? Also wer Slip sagt, müsste eigentlich von der Verkäuferin dann ein Damenunterrock serviert bekommen, wenn sie Englisch könnte. So. Und ja, warum sagen wir nicht Schlüpfer dazu? Meine Güte. Und so geht das so weiter, nicht? Diese mit Tween. Das sind also diejenigen, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind. Ein Schuhmaster ist nicht bekannt im Englischen. Gibt es nicht. Da heißt das ganz anders. Manchmal auch umschrieben. Und ich bin hier im Text deswegen. Oder Oldtimer. Ein Oldtimer, darunter versteht der Deutsche und denkt, das ist Englisch ein altes Auto. Der Engländer habe ich etwas ganz anderes darunter. Das ist ein ganz anderer Begriff. Oder der Beamer. Damit meint man also ein Projektor für elektronische Bilder, die man also an die Wand werfen kann. Der Engländer versteht zum Beispiel unter einem Beamer ein BMW, also ein Westauto aus Bayern. Und so weiter, nicht? Oder ein Longseller. Damit versteht der Deutsche, weil er denkt, das ist Englisch und schick. Darunter versteht er also einen Buchtitel, der über längere Zeit immer wieder gekauft wird.
Ja, bei dem Auto von BM, die Abkürzung.
Ja, ja, ja.
Bayerische Motoranlage, ja.
Genau. Und
BM, ja.
Wo war ich stehen geblieben? Also der Beamer ist also für die Engländer ein Auto und für die Deutschen ist das also Longseller. Ein Buch, das lang gibt in England, im Englischen überhaupt nicht. Es gibt auch kein Beescape. Basecap, also diese Army-Mütze, eine Mütze für die Basketballspieler, das ist auch eine Erfindung von den Deutschen, um schick zu sein und so weiter.
Ja, wundert mich aber sehr.
Ja. Und auch die Boxen als Lautsprecher, nicht? Ist kein Englisch. Und so weiter und so weiter. Wir wollen nun.
Ist die Box nicht üblicher als Behälter oder so?
Ja, aber eben nicht als Lautsprecher.
Ja, aber das ist doch nur dieser Kasten mit dem meisten Horn, ne?
Ja, natürlich. Ja, ja. Wir wollen ja auch, dass es heute, in diesem Falle wollen wir nur die Deutschen blamieren, die denken, sie machen das schick und sie machen das richtig und sie erfinden
aber
neue Worte.
Jetzt haben wir schon wieder mal genug erzählt. Wir werden die nächste Musik rüberschicken für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer kleinen Pause, zur Erholung für die Ohren. Und jetzt ist dran Jambalaya aber wieder in Esperanto. Und weiter geht's, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Esperanto-Welle. Wir sind heute beim Thema Verein Deutsche Sprache. Werner hat eine Zeitung mitgebracht, die Sprachnachrichten, und zitiert dort immer ein paar interessante Stellen, um Sie darüber zu informieren, was dieser Verein eigentlich möchte, will und kann. Na Werner, was hast du als nächstes gefunden?
Ja, einige Sprüche und goldene Worte. Lingua franca ist ja ist nicht Französisch, sondern ist eine Sprache, die man von früher gedacht hat als internationale Sprache. Das wird heute erfüllt durch das Englisch, das ja nun wirklich weltweit überall angewendet wird, auch in der EU. Und das sagte also ein rumänischer EU-Kommissar, eine Lingua franca wie etwa Englisch kann es in der EU nicht geben. Die Bürger sollen möglichst viele Sprachen lernen. Oder Helmut Kohl, unser Bundesaltkanzler: Woher ich komme, welche Sprache ich spreche, hat etwas mit Kultur und damit auch mit der Vielfalt in Europa zu tun. Also selbst der alte Bundeskanzler spricht so. Können wir uns aber nicht kommentieren. Oder die Schüler sind gegen Denglisch. Das ist also dieses Mischung aus Englisch und Deutsch. Der wilde Mischmasch des Denglischen, wie die Koppelung deutscher und englischer Wörter, sind bei uns Schülern verpönt. Heilbronner Stimme, eine Schülerzeitschrift. Der Wert der Muttersprache. Die Pflege der deutschen Sprache ist von der herausragenden Bedeutung, sagt Wolfgang Börnsen, kulturpolitischer Sprecher CDU, CSU und so weiter. So geht das also weiter. Wir wollen also nicht, um das nicht misszuverstehen, als Esperanto-Verein der Brandenburg, nicht gegen Englisch sein oder gegen eine Anwendung von fremden Worten in unserer deutschen Sprache. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass, wenn ich das tue, als erstes unsere eigene Sprache gut beherrschen muss, möglichst gut beherrschen muss, wir werden sie ja alle nicht richtig beherrschen können, und erst dann und nur dann kann man die anderen Sprachen lernen.
Ja, es ist auch erforderlich, die Sprache in ihrer Vielfalt, die deutsche Sprache meine ich jetzt, so zu erhalten, denn wenn ich sie als Schulkind und so weiter nicht lerne und nicht vollständig beherrsche, kann ich gegebenenfalls später unsere kulturellen, sprachkulturellen Güter, unsere Kulturgüter, die wir haben, unsere Dichter und alles, in einigen Generationen, wenn sich die Sprache weiter verschiebt, verstehen sie das nicht mehr.
Ja, das ist das Problem. Ja. Und ich hatte ja angedeutet vorher, dass selbst die Schulen, man wollte da auch so Multikulti und so weiter machen, erkannt haben, die Pädagogen haben erkannt, es ist nicht gut, dass man den Schulen freien Lauf in der Sprache lässt, sondern dass wir als Staat, dass wir als Bürger darauf drängen sollen und es durchsetzen müssen, und zwar ohne Wenn und Aber, dass in der Schule und auf den Fluren und in dem Unterricht Deutsch gesprochen wird, und zwar ein gutes Deutsch. Es gibt auch Kritiken gegen die Schulen, nicht gegen die Schulen, sondern gegen die Anwendung des Englischen schon in den Kindergärten und noch früher, also seitdem Kinder sprechen können, seit dem Jahre 1, sagen wir mal. Das ist aber eine pädagogische Diskussion. Manche sagen, die lernen dann weder die eine noch die andere Sprache. Wichtig ist, dass wenn ich ein Kind zweisprachig oder drei- oder viersprachig erziehe, muss der Sprecher der Sprache diese Sprache auch wirklich beherrschen. Und diese Sprache muss praktiziert werden. Und das ist das Problem wahrscheinlich, dass man den Kindern irgendwelche Brocken hinwirft und sie dann nicht weiterführt in dieser Sprache. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was macht der Verein noch weiter? Sie organisieren Veranstaltungen wie zum Beispiel Tag der deutschen Sprache. Einmal im Jahr gibt es ein Fest, ein Volksfest, wo man an die deutsche Sprache erinnert und wo man auch an die Gleichwertigkeit, Werner und liebe Hörerinnen und Hörer, die Gleichwertigkeit aller Sprachen erinnert. Und wir sind nämlich nicht mehr und nicht weniger als die anderen. Das hat ja mal ein großer Deutscher gesagt. Wir wollen nicht unter und nicht über anderen Völkern sein. Also auch nicht unter anderen Völkern, wie wir das zurzeit machen. Und das wird also da durchgeführt. Und dieser Tag der deutschen Sprache hat den Sinn, es soll ein Sprachbewusstsein geschaffen werden. Das gibt's nämlich gar nicht in Deutschland. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, zu festigen und den unkritischen Gebrauch von Fremdwörtern, Wörtern zu verhindern und so weiter. Es soll bei den Bürgern unseres Landes den Sinn für die Schönheit und die Ausdruckskraft der deutschen Sprache wecken. Und die kulturelle Selbstvergessenheit soll verhindert werden. Wer kann heute noch ein deutsches Gedicht in deutscher Sprache? Wer kann noch ein Lied? Und so weiter. Und das geht so weiter, dass also derjenige, der das hier in einem Artikel erzählt. Wie weit sind wir eigentlich schon?
Ja, Werner, wir sind schon bei 38 Minuten unserer Sendung. Und was hast du denn noch so vorgesehen, aus deiner Zeitung zu berichten?
Ja, zum Beispiel gibt es dort eine regelmäßige Rubrik, die Sprachhunzer. Da werden also Personen des öffentlichen Lebens dargestellt, wie sie die deutsche Sprache kaputt machen und sich eben positionieren in einer unmöglichen Weise. Da wird also für Deutsche in Deutschland und in Weimar beispielsweise für die Sportler dieses Ortes etwas auf Englisch gemacht. Im Übrigen in einem miserablen Englisch, wie hier geschrieben wird. Oder ein Kirchenmann, der Jürgen Dembeck, ist evangelische Theologie in Wachmannsdonk. Der will also, die Kirchennachrichten sollen auf Englisch kommen. Oder in diesem Falle ein Sparkassenfilialleiter einer kleinen Stadt ist der Meinung, dass die kleine Stadt unbedingt ihre Werbung, ihre Prospekte für die Bewohner dieses Ortes müssen in Englisch sein. Und so weiter.
Die werden dann ist ja ganz furchtbar.
Ja. Und da werden dann die Adressen und da könnt ihr hinschreiben und eure Meinung sagen, nicht? Also das ist also der Verein Deutsche Sprache. Ja. Liebe Hörer und Hörer, warum machen Esperantisten diese Sache mit oder warum erzählen wir darüber? Ganz einfach, zu einem Volk gehört eine Sprache, gehört eine Kultur und das ist eben auch die Basis des Esperanto-Gedankens.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen die nächste Pause. Und wieder eine kleine Musik, wieder Esperanto, es singt wieder Jean Mor, das ist ja eine Abkürzung auf der CD und er singt Kissumin, also Küss mich, eine sehr erfreuliche Musik hier.
Kiss me, oh kiss me for days.
sai on kuloimin viilisen viin. Itse saa kielle morgaus, miia metos for, tiel for de viin. Kitsumin, kitsumin for de. Ja se jäskus rodi jaula lähtega poli.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperantowelle. Wir sind vom Esperanto-Verein Brandenburg. Sana und Sana sind hier im Studio und wir sprechen heute über den Verein Deutsche Sprache und seine Tätigkeit für die Erhaltung der reinen deutschen Sprache. Bitte, Sana.
Ja, wir kommen jetzt zu einem anderen Thema. Und zwar wollen wir unseren Hörern, damit wir nicht nur über die deutsche Sprache etwas sagen, wollen wir nochmal zu den Anfängen des Esperanto zurück. Das Jahr 2007, das wir ja schreiben, ist das Jahr 120 in der Esperanto-Bewegung. Und es ist also Zeit, ab und zu mal zurückzudenken, wie ging es mit Esperanto los? Denn es ist ja ein Phänomen, was den vielen Hörern so gar nicht immer klar ist, wenn man mit ihnen spricht. Wir hatten ja mal Infostände und so, oder überhaupt, wenn man unter Bekannten, Verwandten spricht über Esperanto. Was ist das eigentlich, Esperanto? Und das ist ja das Komplizierte zu erklären. Esperanto ist kein Volk. Esperanto hat kein Territorium. Die Esperanto-Sprecher in der Welt leben auch nicht in irgendeiner geschlossenen Umgebung, wie meinetwegen die Plattdütschen oder andere Minderheiten, die sich also als sprachliche Insel irgendwo befinden, sondern die Esperanto-Bewegung ist von Anfang an in der Diaspora so total zerstreut, zunächst im russischen Großreich, vor 120 Jahren, dann schwappte das aber sehr schnell über nach Asien, nach Europa, nach Amerika, also in diese damals führenden Kontinente und Staaten. Und die Esperantisten hatten, oder die Freunde des Esperanto, von Anfang an dieses Problem zu bewältigen. Eines war natürlich, dass man erst einmal eine Sprache haben musste. Der Zamenhof, der vor 120 Jahren Esperanto vorgeschlagen hat, übrigens als Lingua Internacia, und er hat dann mit dem Pseudonym unterschrieben, Dr. Esperanto, und hat dann einfach seinen versteckten Namen, wie heißt es auf Deutsch, seinen Namen genommen als Esperanto, also dieses Wort Esperanto für die Sprache. Und er war sich von Anfang an darüber im Klaren, dass er nicht als einziger eine Sprache sozusagen unterhalten kann. Er musste sich, nachdem er das vorgeschlagen hat, wir kommen danach zu dem Regelwerk, musste er sich sofort zurückziehen und sagen, nachdem eine gewisse Anhängerschaft gewonnen war, jetzt entwickelt die Sprache. Denn eine Sprache besteht ja nicht nur aus diesem jämmerlichen Büchlein, was 1887 erschienen ist, sondern eine Sprache ist ja ein bisschen mehr. Dazu gehört die Umgangssprache, dazu gehört die Literatur, dazu gehört Fachwissen der verschiedenen Branchen und so weiter. Und das wusste er. Und deswegen hat sich der Schöpfer, wie man ihn nannte, was natürlich Quatsch ist, er ist der Initiator des Esperanto, der Dr. Zamenhof aus Warschau, der hat sich also sehr schnell zurückgezogen und hat gesagt, ich bin nicht mehr vor euch als Chef, sondern ich bin nur noch zwischen euch. Und er hat ja in seinem, nennt es die Wissenschaft, ein Minimalgerüst seiner Sprache vorgeschlagen. Es hatte nur 900 und etwas Worte, also Wortwurzeln nennen wir das, und eine Erklärung der 16 Regeln. Und dieser Mann mit seinem kleinen Büchlein will nun die Welt erschüttern, das wusste er, dass das gar nicht geht, aber was er machte und was die Esperanto schafft bis heute nach 120 Jahren ist der Beweis, der lebendige Beweis, dass sich eine Sprachgemeinschaft, Sprechergemeinschaft und Sprachengemeinschaft entwickeln kann aus einem Nichts heraus, wenn sie von einer gemeinsamen Idee begeistert sind. Und das wird bis heute also praktiziert. Und er wollte von Anfang an nicht, dass sich Esperanto als Sprache, als Phänomen und Bewegung sich in die inneren Probleme der Völker einmischt. Esperanto sollte immer außerhalb der Mächte sein, immer außerhalb der Tonangebenden. In diesem Falle hat das ja gesehen als Pole, als jüdischer Pole in Russland, hat er gesehen, was dabei herauskommt, wenn eine Großmacht ihre Sprache durchsetzen will, angeblich, damit sich alle Bewohner des russischen Reiches verständigen können, haben sie alle Russisch gemacht und gesprochen oder sollten, aber es hatte auch den zweiten Gedanken, anderen die kleinen Völker alle zu beseitigen sprachlich. Und das ist ja auch zum Teil recht gut gelungen dort im alten Russland und später auch in der Sowjetunion unter Stalin. So, und nun kann man ja viele Theorien darüber schreiben und machen, warum Esperanto und bis heute existiert und übrigens eine interessante und gute Entwicklung durchgemacht hat bis zum heutigen Tage. Aber Esperanto hatte natürlich auch seine inneren Probleme. Nachdem dieses Projekt vorgeschlagen war, vor 120 Jahren, gab es die vorher geschwiegen haben, aber nun stand es ja oft oder lag auf dem Tisch, auf dem Tapet. Nun können wir darüber diskutieren. Und nun kamen da viele Schlaue und sagten, ja, wir müssten noch jene alphabetische Dinge verändern oder jene grammatische Regel oder die Aussprache noch ein anderes. Das ist ganz normal. Es gab so einen Gärungsprozess, der dann aber zumindest um die erste Jahrhundertwende, also um 1900, dann erledigt war. Die bekannteste Abspaltung vom Esperanto war dieses Idu. Idu heißt nichts weiter als Abspaltung, also ein Teil von irgendjemandem, die eben das Esperanto ein bisschen westeuropäisieren wollten und waren bestimmt gegen einige Details. Aber was der Samenhof auch vor 120 Jahren gemacht hat, war, dass er unter verschiedenen Namen aber sofort ein Gremium von Autoritäten schufen ließ, die sich mit der Sprache, mit dem Schutz der Sprache beschäftigt haben. In dem ersten Büchlein hat er ja 16 Grundregeln schon definiert. Dazu gehörte auch das Alphabet. Und man hat sich auch gleich darüber, oder war sich gleich im Klaren, wir dürfen in bestimmte Dinge der Sprache nicht mehr eingreifen. Wenn wir einmal ein Alphabet definieren, dann muss dieses Alphabet so bleiben. Natürlich muss das Alphabet reiflich durchdacht sein, aber wenn es dann da war, und es war ja da, dann ist es in Ordnung. Man muss halt vorwissen, dass Esperanto, der Dr. Samenhof, dass Esperanto ja nicht über Nacht geschaffen hat oder sich ausgedacht hat, sondern dieses winzige Büchlein von, ich weiß nicht, knapp 100 Seiten oder weniger, ist das Ergebnis von jahrzehntelangem Experimentieren. Er hat also mit der Sprache, die er noch ganz anders nannte, Lingua Universala, universelle Sprache, hat er ja Jahrzehnte experimentiert, übrigens auch gegen den Widerstand der Familie, die zum Teil das auch dann vernichtet hat, damit er sich mit Russisch beschäftigen sollte. Naja, und nun ist Esperanto eine lebende Sprache geworden. Sie ist geplant, dazu kommen wir dann später noch, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Eine geplante Sprache bedeutet, dass man zuerst ein Regelwerk aufstellt und danach die Sprache entwickelt. Aber das dann nach der Pause.
Ja, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine musikalische Pause. Und der nächste Titel mit Jean-Marc in Esperanto ist dann Aldoruti, also auf nach Doruti.
Thank you.
Ja, wir machen weiter mit der Esperanto-Welle. Wir waren beim Thema Verein Deutsche Sprache und sind jetzt noch zum Schluss auf das Thema Esperanto. Esperanto seit 120 Jahren übergegangen und Werner macht gleich mal weiter.
Bitte. Ja, weiter im Sinne, dass wir uns mit der Zeit des Esperanto im Jahre Null beschäftigen. Und dieser Schöpfer hieß eben Dr. Zamenhof. Dr. Esperanto war sein Pseudonym und das hat man dann einfach für die Sprache genommen, dieses Pseudonym. Und er hat also ganz wichtige Grundlagen geschaffen. Erstens ein Regelwerk, über das wir gleich reden. Zweitens gesagt, wir brauchen keinen Sprachenpapst, sondern wir brauchen ein Gremium verschiedener Fachleute, die die Sprache schützen, sagen wir mal, die Einhaltung der Regeln. Wir brauchen eine Organisation, die nannte man auf verschiedene Weise. 1905 wurde dann erst der Esperanto-Weltbund gegründet und so weiter. Also ganz wichtige demokratische Instrumentarien geschaffen, die eigentlich eine Bewegung erst ermöglichen. Denn eine Bewegung braucht ja nicht nur eine Idee, sondern die Idee muss ja sich, damals ging es ja nur auf Papier, muss sich also äußern, muss diskutiert werden und so weiter. Und unser Verein hat auch diese ersten 5 Jahre der Esperanto-Zeitschrift, die damals herausgekommen ist. So, was hat er nun geschrieben? Ich habe noch diese alte, altertümliche Schrift im Deutschen. Er hat also die 16 Regeln definiert, die da so etwa lauteten. Jedes Wort wird gelesen, wie es geschrieben ist oder geschrieben wird. Ganz einfach. Das machen sie nun mal in anderen Sprachen. Der Akzent fällt immer auf die vorletzte Silbe. Man sagt also nicht Radio, sondern Radio. Zusammengesetzte Wörter entstehen durch einfache Anreihung der Wörter, indem man sie durch, wenn man sie schreibt, dann, damit man das sieht, kann man sie trennen, ja, durch Striche. Muss man aber nachher nicht mehr, es wird auch nicht mehr gemacht. Nächste Regel. Wenn im Satze ein Wort vorkommt, das von selbst eine verneinende Bedeutung hat, so wird die Negation weggelassen. Ich sage, das ist das alte Deutsch noch, nicht? Von 120 Jahren. Oder auch die Frage, wohin nehmen die Wörter der Endung den Akkusativ an? Zum Beispiel, wohin gehst du? Ki en vi iras, mi iras, ti en. Ich gehe dorthin.
Statt tie und tie.
Ja. Wohin gehst du? Ki en vi iras, Varsovion. Ich gehe nach Warschau. Original von Zamenhof. Jede Präposition im Esperanto, jedes Verhältniswort, hat eine klare, definierte Bedeutung, darf nicht geändert werden, ist aber der Sinn nicht immer ersichtlich, kann man bestimmte Hinzufügungen noch geben, damit das noch präziser ist. Die Endung der Substantive ist immer ein O, ein O. Und nun ein wichtiges im Esperanto, die Fremdworte, die sogenannten Fremdworte im Esperanto. Sie müssen dem Esperanto-Alphabet gehorchen, der Aussprache gehorchen und der Grammatik gehorchen. Es ist im Esperanto absolut unzulässig, Fremdworte, also aus anderen Sprachen, die man natürlich braucht, sei es auch Eigennamen und so weiter, die müssen im Esperanto mit dem dazugehörigen Alphabet geschrieben werden. Das ist also nicht gestattet, meinetwegen den großen deutschen Schiller mit SCH vorne zu schreiben, sondern dafür gibt es einen extra Buchstaben im Esperanto. Oder andere. Oder Goethe, wir haben ja diese Diphthongs nicht im Esperanto, das muss dann eben anders heißen. Wollen wir jetzt nicht zu weit gehen? Das ist also für uns Deutsche in der heutigen Zeit, im Jahre 2007, ganz wichtig, dass man sagt, wir haben eine deutsche Sprache, die hat ein Alphabet, wir haben eine Aussprache, eine Grammatik. Alle Fremdworte müssen unserer Sprache gehorchen. Da würden die Menschen verrückt werden. Denn sie machen doch, was wir heute schon erzählt haben, doch so gerne alles auf Englisch. Ja, ich will ja nun nicht alle 16 Regeln hier aufführen, aber in diesen knappen 16 Regeln ist eine Sprache skizziert. Sie ist noch nicht eine Sprache, sondern eine Skizze der Sprache. Aha, so sieht das aus. Ich habe da vieles weggelassen. So sieht das Alphabet aus, hat er gesagt. Adjektive auf A, Substantive auf O, Verben enden so, in der Gegenwart so, in der Zukunft Vergangenheit. Alles genau definiert und in ganz kurzen, knappen Sätzen. Und das ist das Interessante, dass das bis heute unverändert geblieben ist. Deswegen wurde das ja auch noch im alten Deutsch abgedruckt. Das hat sich nicht geändert und man hat auch festgestellt, dass es nicht notwendig ist. Es gab natürlich im Esperanto bestimmte Dinge, die nicht, die werden heute noch erzählt, dass sie noch da sind. Aber im Esperanto in der heutigen Jahre 2007 sagt man nicht mehr du. Es gibt noch ein du. Es hat sich aber übrig, dass man das nicht benötigt, sondern man kann die Nahe, also die Nähe zu einer Person anders ausdrücken. Ob ich ein Liebespaar bin oder ein Ehepaar oder ist es der Professor oder die Königin. Da gibt es eine andere Art, sie anzusprechen. Aber dieses Zi im Esperanto ist noch da in den Lehrbüchern. Das ist das Du. Aber es wird nicht mehr angewendet. Auch das gibt es im Esperanto. Ein Beweis der lebendigen Sprache. Nur ein kleiner in diesem Falle. Und nun muss man natürlich wissen, dass Esperanto inzwischen nicht nur dieses Büchlein hat und darauf aufbaut. Aber wir wollen ja über die Zeit der Gründung sprechen. Dieses Büchlein wurde in den wichtigsten Sprachen, also in Russisch, in Polnisch, in Deutsch, Französisch, herausgegeben. Und dieses Büchlein hat diese Menschen, die es damals lasen, begeistert. Endlich hat jemand das auf den Punkt gebracht, wovon die Philosophen seit hunderten Jahren gesprochen haben. Seit 2000 Jahren, seitdem die christliche Menschheit hier in Europa sich etabliert hat, wünschen wir uns neben dem Latein eine andere Volkssprache, die uns vereint und so weiter und so weiter. Und die ersten Esperanto-Freunde waren Intellektuelle, waren Menschen, die immer schon Weltbürger sein wollten oder waren. Und erst ein klein wenig später, aber nicht gleich, ein klein wenig später ist es die Sprache der kleinen Leute geworden, das Esperanto, bis zum heutigen Tage. Wir sind darauf auch so ein bisschen stolz, dass wir eine Sprache haben, die ein jeder sofort lernen und anwenden kann. Und damit kommen wir langsam zum Ende unserer Sendung.
Ja, das Ende ist nicht nur langsam gekommen, es ist schon ziemlich schnell. Wir müssen unsere Sendung jetzt beenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hörten die Sendung Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0. Heute war bei der Mittwochssendung Mitte des Monats unser Thema der Verein Deutsche Sprache, Reinhaltung der deutschen Sprache und 100 Jahre Esperanto, die Zeit der Esperanto-Entstehung. Und zum Abschluss hören Sie unser, wie heißt das, Jingle oder unsere Erkennungsmelodie für die Mittwochssendung. Wir wiederholen diese Sendung am 23.09. um 17 Uhr. Unsere nächste Esperanto-Welle-Sendung ist für den 4.10.2007 um 18 Uhr vorgesehen. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.